Ja, danke, Herr, für diese gute Zeit bei dir. Danke, dass wir vor dir kommen konnten mit unserem Herzen und dass wir Zeit gemeinsam mit dir haben durften. Und so führe uns jetzt auch in die Zeit, wo wir gemeinsam das Wort hören, wo wir das Wort teilen, beten, dass du führst, dass unsere Herzen jetzt offen sind, dass dein Wort hineinfällt und Frucht bringt zu deiner Ehre. Amen. Ja, und zwar, wo ich jetzt vor 2 Wochen die Predigt von Andreas gehört hatte, ist mir immer wieder ein Satz von Jesus hängen geblieben, was heute so der Kernvers sein wird, den ich auch heute mit euch teilen will. Und zwar möchte ich gerne mal mit euch in eine Situation gehen, die Jesus mit Petrus hatte. Schlagen wir mal auf im Markus Kapitel 8. Ja, ihr wisst ja, wie Petrus war. Petrus war so ein Mann, der ein bisschen vorangegangen ist, der auch immer eigentlich an der Seite von Jesus war. Und wir fangen mal in Markus 8, ab Vers 27 an. Und er ist schon eine Weile mit Jesus gegangen. Er war eine Weile mit Jesus unterwegs, hat viel erlebt mit ihm, hat ihn kennengelernt, ist ihm nachgefolgt. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte seine Jünger, und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten: Johannes der Täufer, und andere Elia, und andere aber einer der Propheten. Und dann haben wir diese Aussage von Petrus. Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortet und spricht zu ihm: Du bist der Christus. Petrus war eine Weile mit Jesus gegangen und er hatte erkannt, Jesus, der Sohn Gottes, der, der auf dem Wasser geht, der, der 5 und auch nochmal 4000 Männer und dazu Frauen und Kinder mit Brot und Fischen versorgt. Jesus, der die Tauben wieder hörend macht und die Blinden wieder sehend. Ja, Jesus, der allen das Leben gibt und allen das gibt, was sie gerade brauchen. Und hat darin seinen Messias erkannt. Aber Jesus im Vers 30 spricht zu ihnen und redet zu allen Jüngern. Und da redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Vielleicht waren die Jünger geneigt dazu, zu sagen, na, eigentlich müssten wir jetzt große Werbung machen. Jesus, der große Herr, der Sohn Gottes, der Christus ist da. Wir könnten es im Radio senden, wir könnten es in alle Zeitungen schreiben und viele, viele Termine machen und wir gehen auf Tournee. Ne? Aber nein, Jesus sagt zu ihm: Redet mit niemandem darüber. Wir lesen mal weiter. Im Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und das passte wahrscheinlich nicht in das Bild der Jünger, was sie bisher von Jesus hatten. Und dementsprechend reagiert Petrus dann als der Jünger, der auch allen ein bisschen voranging, und geht auf Jesus zu. Vers 32. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Wir müssen verstehen, dass Petrus nicht die ganze Geschichte kennt. Petrus war vom See Genezareth weg, Jesus nachgefolgt, war mitgegangen, hatte viele wunderbare Dinge mit Jesus erlebt, viele Heilungen, viele Zeichen, Befreiung und Wunder. Aber Petrus weiß weder etwas vom Kreuz noch von der Auferstehung. Petrus hat das gesehen, was Jesus hier auf der Erde getan hat. Und er daraus, aus dieser Sicht, die er hatte, und hat er auch geschlossen, wie es weitergehen könnte. Und das, was Jesus jetzt sagt, passt überhaupt nicht in dieses Bild. Also nimmt er sich raus, Jesus zu sagen, okay, das passt aber jetzt nicht. Aber wie reagiert Jesus? Er wandte sich aber um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg, hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ja, und dieser Satz, der hat mich bewegt, auch bei Andreas seiner letzten Predigt, daran musste ich immer wieder denken und habe überlegt, wo bin ich ausgerichtet auf das, was menschlich ist, was irdisch ist, auf das, was mich selber betrifft und nicht das, was Gottes Sache ist. Jesus hatte allein Gottes Weg vor Augen. Allein Gottes Weg für sein irdisches Leben war sein Ziel, das zu erfüllen, Gottes Plan zu erfüllen. Und er hat nicht darauf geschaut, okay, wo sind jetzt menschliche Erwartungen, zum Beispiel die der Jünger, die vielleicht aus vielen wunderbaren Sachen, die Jesus getan hat und gesprochen hat, auch ihre Erwartungen an ihn hatten. Aber war nicht darauf aus, diese zu erfüllen und auch nicht die der Volksmengen, sondern er war darauf aus, die Erwartungen des himmlischen Vaters zu erfüllen. Und deswegen diese scharfe Korrektur. Erst bringt es Petrus noch auf den Punkt. Du bist der Christus. Du bist der, der kommt. Du bist der, der in den Propheten verheißen ist. Aber jetzt wird er zurechtgewiesen. Geh weg, hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Wir lesen mal noch ein Stück weiter. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ja, also wir haben in den letzten Wochen darüber gehört, wie wir mit unserem Körper umgehen und wie wir auch unser Denken erneuern lassen können. Und da möchte ich heute auch darüber sprechen, wo soll denn das Ganze hinführen? Wohin soll unser Denken erneuert werden? Wohin soll unser ganzes Sein erneuert werden? Und da ist es eben wichtig, dass wir wirklich erkennen und verstehen, was sind die Pläne Gottes? Was sind die Pläne Gottes, die er für unser persönliches Leben hat? Und was sind die Pläne Gottes, die er für uns alle als gesamte Gemeinde hier in Tschobau hat oder vielleicht auch seinen Leib in ganz Deutschland? Und da ist es eben so, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht wie Petrus vielleicht im ersten Moment noch Jesus als Sohn Gottes erkennen und als den Christus, als den verheißenen Messias, dann aber eigentlich den Plänen und Willen Gottes im Wege stehen. Wir müssen wirklich ihn suchen und in Einklang mit ihm kommen, was er vorhat. Und auch das sehen und das unterstützen. Wie oft geht es uns, dass wir irdisch gesinnt sind? Dass wir zum Beispiel auch vergessen, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere. Oder Gottes Wege höher sind als unsere. Oder Gottes Wege vielleicht gar nicht unsere. Oder Gottes Gedanken auch gerade überhaupt nicht unsere. wie in Jesaja 55, Vers 8 und 9 gesprochen ist. Ne? Und wir müssen wirklich lernen, wie uns Andreas auch in den letzten Wochen immer wieder gezeigt hat, dass unsere Gedanken, unsere Herzensausrichtung in Übereinstimmung mit seinen Gedanken kommt. Ne? Dass wir das auf dem Herzen haben und das in unserer Herzensausrichtung, was ihm wichtig ist. Petrus und die anderen 11 Jünger hatten auch so diese irdische Herrschaft von Jesus im Blick gehabt. Und deswegen haben diese Leidensankündigungen überhaupt nicht in das Bild gepasst. Ne? Sie hatten vor Augen, wie Jesus große Volksmengen angezogen hat, wie er viele geheilt, befreit und gesund gemacht hat. Und dann das. Sie haben das überhaupt nicht verstanden. Wir werden dann die anderen beiden Leidensankündigungen noch lesen und da werden wir auch merken, wie sie reagiert haben. Ne? Aber Jesus hat gesagt, auch zu Pilatus in Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Noch der Pilatus hat ihn überhaupt nicht verstanden, weil er auch bloß diesen irdischen Blick hatte, den er zu verurteilen hatte, aber keine Schuld an ihm fand. Aber immer wieder versucht Jesus in den Evangelien, den Blick der Jünger, derer, die ihm nachfolgen, von dem Irdischen weg auf das Himmlische zu richten, auf das Ewige zu richten. Ja, und damit auch unseren Blick, damit auch unsere Herzensausrichtung, damit auch unser Denken. Und ja, jeder von uns sollte sich selber prüfen, was ist meine Herzensausrichtung? Sind wir noch auf das aus in unserem Denken, was der Menschen ist oder was mir selber dient? Oder bin ich mit meinem Denken, meiner Herzensausrichtung schon danach ausgerichtet, was will Gott? Was hat Gott für Pläne? Du kannst dich selber prüfen. Prüf dich doch mal in deinem Alltag. Überleg, was ist dir wichtig? Worüber denkst du vielleicht am meisten nach? Oder worüber redest du ganz viel? Denn die Bibel sagt ja auch, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Oder aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also wenn du, was weiß ich, begeistert nach Hause kommst und deiner Familie oder irgendwas länger erzählst, weißt du, dass es in deinem Herzen ist. Und dann kannst du prüfen, okay, über was rede ich denn? Und dann merkst du auch, auf was du ausgerichtet ist. Ist es das Reich Gottes? Ist es seine Gerechtigkeit? Sind es seine Pläne? Oder sind es andere Dinge, die vielleicht auch eher davon abhalten? Ja, und so können wir leicht prüfen, ob wir auf das denken, auf das ausgerichtet sind, was der Herr will, oder auf das, was der Menschen ist. Man kann das immer auch an diesen Satz, der hat mich schon länger immer mal wieder bewegt, Vers 35 prüfen. Wie ist die Herzenseinrichtung? Ist man darauf aus, dass man sein eigenes Leben retten will, dass man alles für sich selber tun will, dass es einem gut geht, dass es schön ist, dass man Wohlergehen hat? Und ist man, sag mal, nur noch darauf ausgerichtet? Oder guckt man, was will der Herr? Was hat der Herr heute für Pläne? Was hat er vor? Was kann ich für ihn tun? Und was kann ich vielleicht auch für meinen Nächsten tun? Denn Jesus sagt ja, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Na, und da kann man auch wieder prüfen, okay, bin ich jetzt in meiner Ausrichtung heute in der Phase, wo ich mich nur um mich selber drehe, na, wo ich bezogen bin, wo ich versuche, um mich herum alles aufzubauen, dass ja, mein Leben, mein eigenes Leben, vielleicht noch gerade noch so das meiner Familie, dass es uns wohl geht, dass es uns gut geht und versuche mich zu schützen mit allen Mitteln. Bin ich vielleicht sogar unter Menschenfurcht? Da spielt dann auch das Thema eine Rolle. Bekenne ich Jesus vor den Menschen? Bekenne ich mich zu Jesus vor Menschen, die ihn nicht kennen? Oder ziehe ich da zurück und sage, okay, unter Arbeitskollegen möchte ich lieber anerkannt sein, ich will ja vorwärts kommen, ich will ja eine gute berufliche Karriere machen. Und wenn ich jetzt an diesem Moment sage, okay, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, dann, ja, mein Chef ist da nicht so gut drauf zu sprechen, vielleicht sieht es mit der Beförderung dann schlecht aus. Ne? ziehe ich da zurück? Oder bin ich Jesus treu? Bin ich ihm wirklich ein treuer Nachfolger und sage dann auch ehrlich, okay, ich gehöre zu Jesus und diese oder jene Sache kann ich vielleicht auch nicht mitmachen. Na? Oder ist derjenige, kannst du auch daran auch prüfen, ob du einen Frieden in deinem Herzen hast. Na? Wenn du ständig von irgendwelcher Unruhe in irgendwelche irdischen Dinge hineingetrieben wirst, dann hast du nicht die Ausrichtung auf Gottes Reich. Dann bist du auf dich selber bezogen und willst Dinge in Ordnung bringen oder willst Dinge tun oder hast vielleicht auch Sachen vor, die vom Herrn vielleicht gar nicht so geplant waren. Na? Das ist auch noch so ein Prüf, wo man sich selber prüfen kann, ob man überhaupt Frieden im Herzen hat und über das, was man tut. Auch wenn man wirklich nur auf sich selber bedacht ist. Und wenn man merkt, wenn man hört von anderen, vielleicht auch von Geschwistern oder auch von anderen Gemeinden, wo es vielleicht jemandem nicht gut geht und man ist so abgestumpft. Es interessiert einen überhaupt nicht, dass es dem Bruder sowieso in einer anderen Gemeinde vielleicht gerade schlecht geht, dass jemand vielleicht krank ist oder irgendwas, sondern man ist immer nur auf sein eigenes Wohl bedacht. Auch dann erkennt man, dass man irgendwie auf sich selber nur ausgerichtet ist und nicht auf das Reich Gottes. Dass man halt nur sich selber liebt. Ja, das ist einfach mal so ein bisschen ein Leitfaden, woran man erkennt, okay, sinne ich auf das, was der Mensch ist, was mir selber in erster Linie dient. Meistens ist man dann erst auf sich selber ausgerichtet oder auf Gottes Reich. Und dem gegenübergestellt ist mein Herz auf den Herrn ausgerichtet. Wie sieht das aus? Gut, das beschreibe ich. Ich beschreibe jetzt so mehr oder weniger fast den Idealzustand. Den hat wahrscheinlich niemand von uns. Jeder wankt wahrscheinlich noch so hin und her und versucht sich immer mehr in dieses Bild hinein, was die Bibel uns zeigt, zu entwickeln. Aber ich will es einfach mal gegenüberstellen, ne? Dass jeder von uns, auch wenn er in den nächsten Wochen geht, mit allem, was er tut, was er denkt, was er sagt, erkennt, okay, ist das jetzt für das Reich Gottes oder ist das wieder eine irdische Gesinnung oder ist das eigentlich doch aus dem alten Leben. Wir reden ja auch manchmal von der alten Natur. Also wenn wir wirklich auf Gott ausgerichtet sind, dann schauen wir in erster Linie erstmal von uns weg. Wir schauen auf Jesus hin, ne? Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er kennt die Stelle aus Hebräer 12,1. Du denkst an Gott, du suchst ihn beständig und du liest sein Wort. Und du lernst dadurch in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist seine Stimme immer mehr zu hören. Jetzt kannst du dich fragen, wann hast du das letzte Mal die Stimme Gottes gehört? Ich bin der Meinung, dass man wirklich den Herrn darüber suchen kann, wenn man sein Wort liest, wenn man den Heiligen Geist sucht, wenn man Jesus sucht in seinem Alltag, dass man lernen kann, diese Stimme zu hören. Da musst du aber aufpassen, dass du die anderen Sachen, die in deinem Alltag dich bewegen, nicht lauter schreien lässt und die Stimme Gottes eigentlich permanent überhörst. Gott ist dauerhaft am Reden. Gott spricht immer. Ne? Geht doch schon los, 1. Mose, Gott sprach, es werde Licht. Ne? Gott sprach, ne? Dass die Erde sich mit Wasser füllt und es wurde mit Wasser. Und Gott ist eigentlich immer am Reden. Die Frage ist bloß, überhörst du ihn ständig, weil du die Dinge dieser Welt lauter reden lässt und deswegen auch diese Stimme Gottes überhörst? Oder hast du wirklich deinen Sender schon so eingestellt, so programmiert, dass du geleitet sein kannst von dieser Stimme? Jesus sagt ja in Johannes 10,27, meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen mich und sie folgen mir. Na? Also Gott ist immer am Reden. Gott ist immer der mit uns kommunizieren will. An ihm liegt es nicht. Na? Aber wir können uns ausstrecken. Wir können uns ausstrecken nach ihm. Wir können dann auch das lernen. Ne? Dass wenn wir ihn suchen, uns plötzlich Gedanken kommen, die wir vorher nicht hatten, wo wir merken, es ist Frieden drin, wo wir merken, es ist eine Ruhe drin, wo wir merken, es ist wie eine Richtungsweisung und das passt vielleicht mit den vorherigen Gedanken, die ich hatte, von Furcht oder Zweifel überhaupt nicht überein. Und es bringt so einen richtigen Frieden in die Situation und so einen richtigen Stärke durch so richtig den Glauben an das Wort Gottes, dann weißt du, der Herr hat zu dir gesprochen. Na? Und dann kannst du ihn weiter darüber suchen und du wirst merken, je mehr du ihn suchst, desto mehr wird er auch zu dir reden. Und ja, wer ihn sucht, der wird auch wirklich ein Begehren entwickeln oder ein Verlangen, diese Stimme zu hören. Ne? Genau, dass wir eben seine Pläne erkennen, dass wir seine Ziele erkennen können und dass wir uns auch vom Heiligen Geist leiten lassen können. Nach Römer 8, Vers 14. Ne? Und das Ergebnis wird dann sein, dass wir Frieden im Herzen haben, nach Philipper 4, 7, dass wir eine Ruhe im Herzen haben und dass wir auch das Leben von Jesus in uns tragen. Ne? Und das ist so erst einmal so grob die Gegenüberstellung, wie sollte denn jetzt der neue Sinn, wie sollte unser Denken jetzt aussehen, wenn er immer mehr erneuert wird. Ne? Man könnte diese Aufzählung noch viel, viel weiter fortsetzen, aber mir geht es bloß erst mal darum, wo waren wir jetzt ungefähr, bevor wir zum Herrn gekommen sind und wo wollen wir denn jetzt hin? Ne? Ich denke, niemand von uns wird jetzt nur in dem sein des alten Menschen, der nicht auf den Herrn ausgerichtet ist und nur auf sich selbst bezogen. Und niemand wird schon 100% im Prinzip in dem sein, wo wir hinwollen, in dem neuen Menschen, in Christus, der allein für den Herrn ist und der diesen himmlischen Sinn hat. Ne? Aber warum ermahnt uns die Bibel immer wieder an vielen Stellen auf das Himmlische zu schauen? Eben weil es unvergänglich ist. Bei Petrus und Jesus war es auch so. Petrus hatte nur diesen irdischen Blick. Petrus hatte nur einen Blick, was alles hier auf der Erde geschieht, weil Jesus jetzt neben ihm steht und auf der Erde ist. Aber Jesus, der eine enge Verbindung mit dem Vater hatte und voll Heiligen Geistes war, hatte den höheren Blick. Was wäre geschehen, wenn Jesus gesagt hätte, okay, Petrus, du hast ja eigentlich recht. Was ich jetzt gesagt habe, der Weg ist viel zu schwer. Du hast recht, wir gehen auf Tournee, wir heilen die Kranken, wir reimen die Dämonen aus, wir predigen das Reich und das Evangelium und die Volksmengen werden immer größer. Und ich sage jetzt nichts mehr, was die Leute irgendwie zum Anstoß bringt an mir. Bald haben wir das Reich Juda eingenommen und ich sitze auf dem Thron. Ist doch viel leichter. Der Teufel hat es ihm ja auch schon angeboten. Fall für mir nieder. Und zack, du kriegst alle Reiche der Welt und wirst herrschen über sie. Ist doch viel einfacher. Nee, Jesus wählt den höheren Weg. Jesus wählt den ewigen Weg. Er hat gesehen, dass du heute hier sitzt, na, und zum Beispiel auch heute das Wort Gottes hörst, aber dass du auch jetzt, 2000 Jahre später, die Erlösung brauchst. Na, hätte er damals diesen einfachen Abkürzungsweg genommen, dann wäre niemand von uns errettet. Na? Und auch niemand von uns könnte Erlösung haben durch das Blut Jesu und seine Gerechtigkeit. Niemand. Aber das, darum wusste Petrus ja nicht. Er hatte ja nur den Blick auf das, was er bis zum Beispiel Markus 8 mit Jesus erlebt hatte. Also, die Bibel schreibt uns immer wieder, dass wir auf das ausgerichtet sein sollen, was das Himmlische ist. Ja? Zum Beispiel eine Stelle aus Kolosser 3, da wollen wir nochmal reingehen. Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Also Paulus Apostel beschreibt uns hier ebenfalls diesen höheren Weg, diesen Weg, der weit über das, was wir hier auf der Erde erleben, hinausgeht. Und jeder, der zu Jesus gekommen ist, der an ihn geglaubt hat, der im Prinzip den Weg, sich entschieden hat, den Weg mit ihm zu gehen, soll auch beständig auf diesem Weg bleiben. Und eben in seinem Denken, in seiner Herzensausrichtung, in seinen Motiven darauf ausgerichtet, auf das, was in den Himmeln ist. Und nicht nur auf das, was auf der Erde ist. Und in allem, was er auf der Erde tut und verrichtet, ausgerichtet auf das, was dem Reich Gottes dient. Genau, denn in dieser Haltung, in diesem Neugewordensein in Christus, sind wir für die Welt und für die Dinge dieser Welt, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, wie abgestorben. Wir sind wie für tot erklärt, dem, was eigentlich vom Feind kommt, mit dem, für das, was uns von Gott trennt. Es gibt ja dann nichts mehr, was uns eigentlich von Christus und seiner Liebe trennen kann. Außer wenn wir selber uns entscheiden, wieder einen falschen Weg zu gehen. Aber wir sollen ausgerichtet sein auf das Himmlische. Denn eben für dieses Irdische, was uns, sag mal so, von Jesus abhält, sind wir abgestorben. Es ist genauso, wie wenn im Prinzip jemand Alkoholiker war und dann verstorben ist, dann wird er nicht mehr zur Flasche greifen. Und genauso ist es bei uns, die wir früher auch in Sünde waren. Und dieser Sünde sind wir ja nach Römer Kapitel 6 abgestorben, das kennt ihr, und leben jetzt im Neuen. Und wir sind dem, was vorher war, verstorben. Das heißt, auch mit dem alten Menschen, der da liegt und verstorben ist, sollte der Feind nichts mehr anfangen können. Außer wenn wir ihm wieder ein Feld bieten, dass er wieder ankommen kann. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir ihm das nicht bieten und dass wir dem Teufel jeden Tag, jede Minute, jede Stunde in unserem Leben keinen Raum bieten. So sind wir also nun mit unserem Leben, wie der Kolosser 3, verborgen mit dem Christus in Gott. Und das ist schon eine schöne Formulierung. Wir müssen in dieser siegreichen Position in Christus sein. Verborgen in ihm, in Gott. Und wenn wir in seinem Willen sind und in seinem Willen leben, dann hat der Feind auch keine Möglichkeit, uns irgendwo wieder wegzuziehen. Aber wir müssen dort bleiben. Wir müssen alles daran setzen, dass wir in dieser Position bleiben, jeden Tag. Unabhängig von dem, was für den Tag vorbereitet ist. Und dann der himmlische Ausschau in Vers 4. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also wenn Jesus wiederkommt oder wenn er uns zu sich zieht in der Entrückung oder wenn wir die Erde verlassen, dann wird es offenbar, ob wir zu ihm gehörten oder nicht. Aber dann werden wir offenbar mit ihm in seiner Herrlichkeit. Und dann gibt uns Paulus hier an dieser Vers 4 diese Ausschau. Eben errichtet unseren Blick auf diese himmlische Heimat. Auch in Hebräer 13, Kapitel 14 sagt uns, richtet Paulus wieder diesen Blick auf das Himmlische. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die himmlische suchen wir. Diese himmlische Heimat, die in den Himmeln ist, die uns offenbar werden wird, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir zu ihm kommen. Genauso auch in Philipper 3,20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch Jesus Christus als Retter erwarten. Das ist die wirkliche Heimat. Das ist das, was uns in alle Ewigkeit begleiten wird. Diese Heimat in den Himmeln bei Jesus. Und da ist es wichtig, dass jetzt unser Herz bereits darauf ausgerichtet ist. Und wenn wir in Jesus sind, wenn wir verborgen in Jesus sind, in dieser Position bleiben, in seinem Willen bleiben für unser persönliches Leben und tun, was er uns zeigt und sagt, dann wird er uns auch mit zu sich nehmen. Dann werden wir auch zu ihm kommen. Ne? Und dann bleiben wir auch in ihm. Ne? Und er in uns. Denkt an Johannes 15, Beispiel Vers 5, der Weinstock und die Reben. Ne? Wir sollten uns aber das nicht vergessen, ne? Dass der Feind eben in unserem Alltag alles Mögliche auffahren wird, um es dort rauszubringen. Er versucht, dich beschäftigt zu halten. Er versucht, alles Mögliche, vielleicht auch an Gedanken irgendwo zu bringen, die dich auch davon abhalten, dann die Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Und da müssen wir achtsam sein. Jesus hat ja nie umsonst gesagt, wachet und betet. Deswegen ist es gut, dass man alles, was man sich so, was so an Vorhaben da sind, dass man sie mit dem Herrn bespricht und klare Entscheidungen trifft, sodass immer wieder auch Raum und Zeit ist, jeden Tag täglich eine gute Zeit mit dem Herrn zu verbringen, in seiner Gegenwart, in Gemeinschaft mit ihm, in der Zeit, wo man auch seine Stimme wahrnimmt, wo man Richtungsweisung empfängt. Na, dass man die richtigen Ziele auch für sich selber ins Auge fassen kann und dass man nie auf den Holzweg des Feindes geht, na, wo man vielleicht in Gedanken ein Irrweg unterlegen ist. Das wird dann auch, merke ich auch, wenn ich irgendwo falsch liege, wenn ich längere Zeit mit dem Herrn verbringe, dann merke ich, okay, nö, das brauchst du jetzt nicht machen, das ist gar nicht dran. Und so gibt es ja, wir beten immer wieder aus Epheser 2,10 von diesen vorbereiteten Werke. Ja, die sind sowohl direkt für das Reich Gottes, sind Werke vorbereitet, wo man Menschen begegnet, wo man Menschen Zeugnis sein kann, auch für das Evangelium, oder wo man vielleicht eine Hilfeleistung der Gemeinde ausführt oder was auch immer. Aber ich denke, es gibt auch vorbereitete Werke, die der täglichen Versorgung zum Beispiel einer Familie dienen. Denn jeder muss ja, es nützt ja alles nicht, jeder von uns muss mal einkaufen, jeder von uns muss auf Arbeit gehen, jeder von uns ist mal mit dem Auto unterwegs, die dies schon können, oder die Kinder noch in die Schule gehen. Na, also es gibt, denke ich, kommen mir so in meiner Vorbereitung auch tägliche vorbereitete Werke, die einfach nützlich sind zur Versorgung zum Beispiel einer Familie. Na? Und das sollte uns aber nicht davon abhalten, unseren Blick auf dieses Himmlische zu richten, auf diese neue Heimat in den Himmel. Na? Wir leben hier als Fremdlinge, ne? Aber unsere echte Heimat ist bei dem Herrn. Und so sollte alles in unseren Herzen auf ihn selber als den Herrn und auch auf unsere Mitmenschen, also die Bibel spricht von dem Nächsten, ausgerichtet sein. Ne? Dass wir auch täglich erkennen, wer ist mein Nächster? Wem soll ich zum Beispiel ein Botschafter für die Liebe Gottes sein an dem heutigen Tag? Du kannst ja gerne mal den Herrn fragen in deiner Gebetszeit nächste Woche. Na, wer ist für dich vorbereitet? Und wir arbeiten dann also mit allem immer mehr auf dieses Ziel hin, Jesus ähnlicher zu werden. Ne? Immer mehr in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Römer 8, Vers 29 sagt uns das auch, dass die, die er vorher erkannt hat, er hat uns also erkannt, er hat uns in sein Reich berufen, ja, aber da hat er uns damit auch vorherbestimmt. Also mit dem, dass Jesus uns erkauft und errettet hat, hört es ja nicht auf. Wir sind so na, dann gleichermaßen auch noch vorherbestimmt in das Bild seines Sohnes, also in das Ebenbild Jesu, gleichgestaltet zu werden. Und dieser Prozess hört dein ganzes Leben nicht auf. Er beginnt mit deiner Hinwendung zu Gott, zu Jesus und hört nicht auf. Ne? Denn er will der Erstgeborene sein unter vielen Brüdern, ja, die ihm ähnlicher werden im Charakter, im Handeln, im Sein. Und daraufhin sollte unsere Herzensausrichtung sein, dass wir dort immer mehr hineingestellt werden. Und wir können ja auch täglich dieses Bild von Jesus uns vor Augen führen. Wenn du täglich deinen Abschnitt im Evangelium liest, wirst du feststellen, wie hat Jesus gehandelt? Wie war er? Er war zum Beispiel nie menschengefällig. Ne? Ich habe jetzt festgestellt, wie Jesus reagiert hat, wenn sie Leute gebracht haben zu ihm, ja, Jesus, leg du doch immer die Hände auf. Jesus legt keine Hände auf, nur weil ein Mensch zu ihm sagt, leg mal die Hände auf. Nein, er macht einen Brei, er nimmt etwas Speichel und legt es auf die Zunge des Staubsturms und den Brei noch in die Ohren. Er tut doch nicht das, was nur weil einer kommt, jetzt leg doch mal die Hände auf. Nö. Er macht das, was der Vater ihm zeigt und nicht das, was irgendjemand sagt, wo er denkt, das könnte ja gut sein. Beim letzten Mal hat die Handauflegung geholfen. Also komm, jetzt leg doch wieder die Hände auf. Nee, Jesus macht das nicht so. Er macht immer so, wie es der Vater zeigt. Ne? Und nicht so pro forma irgendein System, was immer wieder funktioniert. Nein, es geht ja um eine Herzensbeziehung, um eine Herzensausrichtung. Und so kann es auch bei uns sein, dass der Herr uns immer wieder so andere Wege zeigt. Ne? Immer wieder auch andere Vorgehensweisen. Und deswegen sind wir ja so abhängig von ihm. Ne? Also wir können dann nicht sagen, okay, beim letzten Mal hat das und das geholfen oder in der Anbetung war das Lied gut, das hat uns in die Salbung gebracht. Nee, für jeden Sonntag hat der Herr einen neuen Plan. Ne? Und das sind auch unsere Lobpreiser und Anbeter herausgefordert, diesen zu finden und diese Spur zu finden. Und die machen das sehr gut, finde ich. Ne? Also Lob an euch. Okay. Ja, wir gehen mal noch in Markus 9, ab Vers 30, in die zweite Leidensankündigung. Auch da werden wir sehen, wie hier die Jünger reagieren. Bei der zweiten Leidensankündigung sind sie erstmal in Galiläa. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschenhände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten ihn zu fragen. Also erneut geht er auf die Jünger ein, erneut versucht er sie darauf vorzubereiten, was geschehen wird. Na, diesmal bei der zweiten Leidensankündigung erstmal in Galiläa, an einem versteckten Ort, wo ein bisschen Ruhe ist. Und deswegen wollte er auch nicht, dass es irgendjemand erfuhr. Ich nehme an, dass er mit den 12 Jüngern, also seinen Jüngern, allein sein wollte. Aber die Jünger, wie reagieren sie auch hier? Sie verstehen die Rede überhaupt nicht, weil das für sie wieder gar nicht so richtig in das bisherige Bild von Jesus passt. Und weil sie auch natürlich überhaupt noch nicht verstehen konnten, wie Gottes Plan der Rettung für jeden Menschen auf dieser Erde aussieht. Na? Und sie fürchteten sich sogar darauf, ihn weiter deshalb zu befragen. Wahrscheinlich haben sie das Wort dann so eher ein bisschen wie verdrängt und haben gesagt, okay, der Jesus, da reden wir jetzt lieber nicht weiter drüber, sag uns doch nochmal was anderes, was hier uns auf der Erde wirklich gut erscheint. Ne? Genau. Und dann gehen wir wirklich mal nochmal in Markus 10, ab Vers 32 bis 34. Jetzt sind sie nicht mehr versteckt in Galiläa und nicht im Geheimen. Sie aber waren auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die aber ihm nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern, und sie werden ihn verspotten, ihn anspeien und ihn geißeln und töten, und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Also Jesus geht selbst den Weg nach Jerusalem. Er entscheidet sich, wann und wie der Plan Gottes zur Erlösung jedes Menschen auf der Erde oder Möglichkeit umzusetzen ist. Na, er geht nach Jerusalem und seine Jünger erschrecken. Sie wissen, wer in Jerusalem ist. Das sind die Pharisäer, das sind die Hohepriester, das sind die Schriftgelehrten. Und die wollten Jesus schon lange um die Ecke bringen, spätestens seitdem er am Sabbat geheilt hat. Fingen sie an, darauf zu schauen, wie sie ihn umbringen könnten. Aber Jesus geht diesen Weg. Jesus setzt diesen höheren Weg in Gang. Und die Jünger verstehen es überhaupt nicht. Warum gehen wir denn jetzt dahin? Das gibt doch vielleicht wieder einen Auflauf, einen Aufruhr. Und wer weiß, was sie mit dir machen. Aber Jesus sagt es ihnen dann auch frei heraus, was geschehen wird. Die 12 sind erschrocken. Sie fürchteten sich. Aber Jesus sagt ihnen immer wieder in den Evangelien und damit auch uns, fürchtet euch nicht. Und er geht diesen Weg, bewusst. Wir lesen ja auch nie in keiner Situation, dass Jesus irgendwo mal auf der Flucht war, vor den Hohepriestern, vor Soldaten, vor Schriftgelehrten und so weiter. Steht nirgendwo in den Evangelien. Alles setzt er selbst in Gang, auch was diesen Leidensweg betrifft. Er setzt es immer wieder selber in Gang und geht bewusst den Weg, so wie der Vater es ihm zeigt. Und selbst in der Situation, als Jesus im Garten Gethsemane war mit seinen Jüngern und wo Judas dann kam mit den Soldaten, sagt er immer noch zu ihnen im Johannesevangelium, wen sucht ihr? Und dann fallen noch welche zu Boden. Also er bleibt immer noch Herr in jeder Situation, obwohl es eigentlich für unseren menschlichen Verstand völlig herausfordernd ist und wir, dass, wenn man nur diese irdische Sicht auf die Situation hat, ohne das ganze Bild des Evangeliums zu haben, man da überhaupt, wie auch die Jünger, dann da erstmal damit zurechtkommen muss. Sie sind ja dann auch alle geflohen, als Jesus letztendlich gefangen genommen wurde. Er wählt also den Weg des Lebens, des Leidens um unseretwillen. Sind wir auch bereit, ihm täglich auf seinem Weg für unser Leben nachzufolgen? Auch wenn es vielleicht mal unbequem wird, wenn es vielleicht mal, sinngemäß gesprochen, einen engen, steilen, steinigen Pfad auf den Berg hinaufgeht, wo man schlecht laufen kann, vielleicht noch Gepäck auf dem Rücken, und wo man Angst haben muss, auch abzurutschen, sind wir bereit, ihm dennoch zu folgen. Auch wenn manches wir auf diesem Weg nicht verstehen mit unserem Verstand. Folgen wir ihm dennoch und geben täglich unser Leben hin, wie auch Jesus es für uns gab. Wir lesen nochmal die Stelle aus Markus, Kapitel 8, Abvers 34. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und dieses Kreuz aufnehmen, dieses tägliche, das ist, denke ich, unsere Willensentscheidung, zu sagen in jedem Moment, okay, man kennt das mal mit dem Bild des guten Hirten vergleichen, Jesus, du bist der gute Hirte und ich bin jetzt dein Schaf und ich vertraue dir allein und ich gehe jetzt dir hinterher. Natürlich habe ich auch jeden Tag die Möglichkeit, da ich einen freien Willen habe, nach rechts oder links abzubiegen. Dann kann es aber passieren, dass man uns dann irgendwo in den Gestrüpp oder in den Dornbusch oder irgendwo vor einer Schlucht befinden und kurz davor sind, runterzufallen. Wir haben also immer wieder die Entscheidung jeden Tag, okay, wir nehmen dieses Kreuz auf, so wie der Wille des Herrn ist für den jeweiligen Tag, um seinen Weg zu gehen, um zu erkennen, was er tun möchte. Oder wir haben die Möglichkeit, es nicht zu tun. Aber der Psalm 23 sagt uns ja auch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also wenn ich Jesus hinterhergehe, wird mir nichts mangeln, weil ich dem guten Hirten folge. Und wenn ich Jesus hinterhergehe, der Vers 2 im Psalm 23, er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Lasst uns ihm doch glauben, lasst uns ihm ganz vertrauen. Er wird uns auf diese grüne Aue und auch zu diesem stillen Wasser führen. Na, mal in diesem Bild gesprochen, wie der Hirte seine Schafe führt. Na, die Frage ist, vertraue ich ihm ganz? Das hat der Herr mir auch immer wieder mal gesagt, diese Frage gestellt, vertraust du mir ganz? Mit allem. Na, und da hat, denke ich, jeder damit zu tun, können wir ihm ganz vertrauen? Mit allem. Und ihm auch hinterhergehen, wenn uns der Weg vielleicht nicht so wohl erscheint. Ne? Wenn wir ihm vertrauen, dann gehen wir ihm als guten Hirten hinterher. Aber wir haben auch die Entscheidung, es nicht zu tun. Ne? Es liegt an uns. Aber wir sollten uns entscheiden, ihm ganz zu vertrauen. Weil dann kommen wir auf die grüne Aue und zu den stillen Wasser. Und uns wird nicht mangeln, wie wir vom Psalmisten gehört haben. Und wir dürfen auch den Heiligen Geist um Hilfe bitten jeden Tag, dass wir eben diesen Weg gehen können, dass wir sagen können, okay, dass den Weg, den Jesus jetzt einschlägt, nee, Heiliger Geist, bitte hilf mir jetzt trotzdem, ihn zu gehen. Das hört der Herr auch. Wir sind doch hier nicht alleine. Wir können sagen, Heiliger Geist, nimm bitte auch heute meine Hand, ich bin zu schwach, ich kann es nicht selber, aber du kannst es. Und wenn du den Heiligen Geist darum bittest, er wird sie nehmen. Ja? Klar, er drängt sich nicht auf. Ja? Aber wenn du ihn bittest, dass er kommt und deine Hand nimmt, wird er sie nehmen und er wird dich führen als Schaf dem guten Hirten hinterher. Und er wird dir auch sagen, okay, liebes Schaf, jetzt bist du doch ein bisschen abgekommen vom Weg, jetzt wieder zurück. Na, bleib mal auf dem Pfad. Und auch nur, wenn es nur ein kleiner Gedanke war, aber er wird uns helfen. Ist doch verheißen von Jesus, na, dass er uns den Helfer sendet. Und da können wir ihn täglich bitten. Und mit ihm sollten wir täglich zusammenarbeiten. Na? Und dann werden wir das dahin kommen, was wir in Philipper Kapitel 2, Vers 5 erfahren. Ne? Philipper 2, Kapitel 5, das können wir ruhig nochmal aufschlagen. Das ist dann das Ziel, worauf wir zuarbeiten, zusammen mit dem Heiligen Geist. Ne? Der ist ein starker Helfer, voll Feuer, voll Kraft. Der kann's. Wir nicht. Aber wenn wir an seine Hand gehen, können wir es auch. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, deren Gestalt Gottes war. Und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und ihm den Namen verliehen, der über jeden anderen Namen ist, damit sich in dem Namen Jesu jedes Knie beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, Vers 5 fordert uns erstmal heraus, dass wir diese Gesinnung, wie Jesus sie hatte, auch haben sollen. Und der im Prinzip seine himmlische Herrlichkeit verlassen hat, um hier auf der Erde den Menschen und auch uns zu begegnen. Und wie hier geschrieben steht im Vers 6, er machte sich selbst zu nichts. Er ging diesen Weg des Kreuzes und auch der Auferstehung, wie er es auch den Jüngern angekündigt hat. Und gerade deswegen hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Ne? Und hat ihn über alles gesetzt. Er herrscht jetzt zur Rechten Gottes. Ne? Und hat für uns alle diesen Siegespreis erlangt. Eben, dass wir im Sieg Jesu leben können. Jeden Tag, zu jeder Zeit, in jeder Stunde, in jeder Minute. Im Prinzip den Sieg Jesu in unserem Leben verherrlichen, dass es auch den Menschen dieser Welt offenbar wird an uns. Wir sollen ja Botschafter an seiner Stadt sein. Und sollen den Menschen in Wort und Tat jeden Tag zeigen, dass Gott der Herr ist, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und regiert und herrscht. Und ja, das soll einfach unser Ziel sein, diese Herzensausrichtung zu erlangen, immer mehr darauf zuzuarbeiten, dass wir in diese Gesinnung kommen, in dieses Denken kommen, dass es allein auf ihn hin ausgerichtet ist. Okay. Danke, Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns deinen Willen offenbarst. Und danke, dass gerade da, wo wir schwach sind, du auch stark bist. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich selbst und auch jeden meiner Geschwister, dass du sie ermutigst, jeden Tag deinen Weg zu gehen, den Weg von Jesus zu gehen, ihm nachzufolgen, den eigenen Willen auch zurückzustellen und den Willen des Vaters zu erkennen und diesen zu gehen. Ja, Herr, wir bitten darum, dass du uns dafür Gnade schenkst und Erbarmen auch in der neuen Woche und dass wir einfach nach dieser Woche sagen können, okay, wir sind vorwärts gegangen mit dem Herrn, wir sind ihm nachgefolgt und er hat vieles bewirkt. Ich bitte dich, dass wir das sagen können. Vater, darum bitte ich dich in Jesu Namen, lass dies freigesetzt sein über der ganzen Gemeinde. Amen.